Die Presse.
Am Donnerstag waren es die Verbündeten der Ukraine, die sich in Paris zu Gesprächen trafen. Eine Koalition der Willigen sozusagen. Herzlich willkommen bei unserem täglichen Nachrichtenpodcast Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek. Es waren 30 Staats- und Regierungschefs in Paris zu Gast und sie haben mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky besprochen, wie die Position der Ukraine gestärkt werden könnte und welche Rolle die Verbündeten spielen könnten, falls es ein Friedensabkommen mit Russland gäbe. Sie hören eine Menge Konjunktive. Und nein, Österreich war nicht Teil des Gipfels, sowie der ebenso neutrale Inselstaat Malta. Für Aufsehen gesorgt haben die Pläne von Frankreich und Großbritannien. Die beiden Staaten wollen Soldaten in die Ukraine entsenden. Die Bedingungen dafür sind aber völlig unklar. In Paris war von einer Force de Réassurance die Rede. Wörtlich würde ich das mit Rückversicherungskraft übersetzen. Man will Präsenz zeigen, aber die Soldaten sollen weder an die Front geschickt werden, noch eine mögliche Waffenruhe überwachen, hieß es zumindest im Élysée-Palast. Frankreich sichert der Ukraine außerdem zu Beginn des Gipfels militärische Hilfen in Höhe von weiteren 2 Milliarden Euro zu. Das waren die aktuellen Ereignisse vom Donnerstagnachmittag und wir machen jetzt einen kleinen zeitlichen Sprung zurück. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen ja oft nach Saudi-Arabien geschaut, wo die USA eine Art Pendeldiplomatie betrieben haben. Also Gespräche mit der Ukraine auf der einen Seite und dann wieder mit Russland und mit den Ergebnissen wieder zurück zur Ukraine und wieder zu den Russen. Von den Plänen von US-Präsident Trump über einen umfassenden Waffenstillstand ist allerdings wenig übrig geblieben. Auch die Feuerpause auf Energieanlagen dürfte nicht halten. Dafür bekommt Russland die Gelegenheit, bei den USA stets neue Forderungen zu deponieren. Setzt Russland also auf eine Hinhaltetaktik? Das wird Trump vom konservativen TV-Moderator Greg Kelly am Mittwochabend gefragt. Und selbst der US-Präsident äußert leise Skepsis an den russischen Motiven.
I think that Russia wants to see an end to it, but it could be they're dragging their feet. I've done it over the years. You know, I don't want to sign a contract. I want to sort of stay in the game, but maybe I don't want to do it quite. I'm not sure. Russia would like to see it end, and I think Zelensky would like to see it end at this point.
Und mit Jutta Sommerbauer aus dem Presse-Auslandsressort will ich jetzt die Ereignisse der vergangenen Tage ein wenig aufarbeiten. Wo stehen wir denn in den Verhandlungen um die Ukraine? Was wurde aus dem Nicht-Angriffsabkommen auf Energieanlagen und im Schwarzen Meer? Bekommt Russland in den USA wieder einen Fuß in die Tür? Und was tut sich an der Front in der Ukraine? Denn dort geht der Krieg ja unentwegt weiter. Es hat Gespräche in Riad gegeben zwischen USA und Russland, dann wieder USA und Ukraine und wieder umgekehrt. Geht ihr gerade etwas weiter in Friedensgesprächen oder verlaufen da Gespräche gerade im Sand?
Also bisher gibt es nur sehr beschränkte Ergebnisse, würde ich sagen. Aber ich glaube, man muss auch den größeren Kontext dieser Gesprächsrunden sehen. Also diese Treffen in Riad gehen ja zurück auf Trump, der einen schnellen Frieden zwischen Russland und der Ukraine erreichen will. Und dazu hat er zunächst mal so einen bilateralen Prozess mit Russland gestartet, weil er auch wusste, dass Russland daran sehr interessiert ist. Wladimir Putin will zurück auf die Weltbühne, will sozusagen die internationale Echtheit loswerden. Und Russland hat das Gefühl, dass das mit Trump möglich ist. Und deswegen hat sich Russland da mal bereit erklärt zu diesen zunächst mal bilateralen Gesprächen mit den USA, wo es darum ging, die zwischenstaatlichen Beziehungen in Gang zu bringen. Es werden jetzt neue Botschafter in beide Länder entsandt. Das ist mal ein Aspekt des Ganzen. Also grundsätzlich geht es Russland darum, wie ich schon gesagt habe, so die Rückkehr aus der Verbannung sozusagen zu vollziehen. Man möchte mit den USA auch über strategische Sicherheit reden, man möchte über wirtschaftliche Kooperation reden, man möchte über die Arktis reden, über alle möglichen Sachen. Also man könnte sagen, flapsig gesprochen, über die Aufteilung der Welt, wenn man so will.
Aber Russland möchte eben viel, sagt ständig, was es will, hat es auch was bekommen.
Russland stellt jetzt in erster Linie Bedingungen, also wenn wir konkreter jetzt auf diese Ukraine-Gespräche fokussieren. Also was ich damit ausdrücken wollte, ist, es ist sicher so ein mehrstufiger Prozess, der da in Riad in Gang gekommen ist, wo man, glaube ich, so die verschiedenen Tracks auch im Auge behalten muss.
Mit Tracks meinst du
die verschiedenen Ebenen, auf denen kommuniziert wird. Also einerseits diese bilateralen auch Gespräche, die da mal angestoßen wurden zwischen USA und Russland. Und dann eben diese im engeren Sinn Ukraine-Verhandlungen, wo es jetzt eben auch ein paar Runden gegeben hat. Also ich denke, dass was Russland jetzt versucht, ist einfach Trump, der eben geäußert hat, dass er da einen schnellen Frieden bringen will, versucht Moskau das auch für sich sozusagen zu nutzen und eigentlich diese Verhandlungen als ein Vehikel zu sehen, um seine Kriegsforderungen oder seine Kriegsziele auch umzusetzen. Das sieht man schon ganz klar jetzt bei diesen beiden Runden oder bei diesen beiden jetzt, ich nenne es mal Teilwaffenruhen, über die man sich da geeinigt hat oder sagen wir, über die man gesprochen hat, wo eigentlich jetzt immer wieder rauskommt, dass Moskau nachfolgend noch weitere Bedingungen stellt, damit es dem zustimmen würde.
Aber das ist doch das Faszinierende, finde ich. Wir hatten doch diese Schlagzeile quasi, die USA verkünden jetzt doch überraschend, es gibt eine Waffenruhe, dann sagen Ukraine, ja, wir, das stimmt. Und dann kommt Russland und sagt, naja.
Wir stimmen zu, aber genau. Also das ist einfach ganz klar jetzt auch Putins Taktik, dieses Jein. Also er sagt, so, signalisiert ihn zuerst mal gegenüber Trump, ja, und was für eine tolle Idee und wir sind grundsätzlich bereit, aber wenn unsere Bedingungen erfüllt werden. Und eben dann, the devil's in the Detail, wenn man sich das genau anschaut, dann stellt sich halt oft heraus, dass es so gut wie unerfüllbare Bedingungen sind. Ja, aber ganz konkret, Trump kam ja mit diesem Vorschlag einer 30 Tage umfassenden Waffenruhe und die wurde ja von Putin sozusagen weggewischt und dann hat man sich mal auf diese Energie, also sozusagen das Ende des Beschusses von Energieeinrichtungen geeinigt. Also da gibt es halt jetzt mittlerweile schon eine Reihe an gegenseitigen Vorwürfen, dass jeweils die Gegenseite das gebrochen haben soll. Also das zeigt vielleicht auch eine Problematik auf, dass es sehr schwierig ist, über die Einhaltung einer Waffenruhe zu sprechen, wenn es keine Beobachtung derselben gibt. Also wir haben hier eine Waffenruhe ohne Kontrolle. Und das öffnet natürlich eigentlich für beide Seiten die Möglichkeit an, also ja, Behauptungen, Anschuldigungen. Es ist einfach ein sehr unsicherer Pakt. Es würde mich wundern, wenn das erfolgreich ist.
Es gibt ja auch keine Instanz, die von beiden akzeptiert werden würde, oder?
Ja, das ist auch etwas, worauf man sich wahrscheinlich erst in langwierigen Gesprächen einigen müsste. Ja, also wer könnte denn so eine Waffenruhe, egal ob das jetzt diese Energieeinrichtungen betrifft oder sonst andere Einrichtungen oder Schwarzes Meer oder was auch immer. Also wer kann das monitoren, wer kann das verifizieren, wer kann darüber berichten, welche Folgen hat ein Verstoß und so weiter. Also das sind ja normalerweise Dinge, die eigentlich ja relativ, also wo es auch eine Zeit dauert, um sich auf das zu einigen. Trump wollte das irgendwie umgekehrt aufzäumen. Er wollte sozusagen einen großen Durchbruch gleich oder sagen einen ziemlichen einen Erfolg für sich da verbuchen, indem er eben diese 30-tägige umfassende Waffenruhe vorgeschlagen hat. Und das muss man sagen, dieses Bemühen ist vorerst zumindest gescheitert. Gut, also wir haben diese Energieinfrastruktur. Hier ist vielleicht auch noch zu sagen, dass es natürlich nach dem Winter, der jetzt schon, also den wir jetzt schon hinter uns haben und auch in der Ukraine und in Russland sozusagen die Temperaturen schon wärmer werden, natürlich der Schutz der Energieinfrastruktur. Ich meine, es ist nach wie vor, wäre das ein wichtiges Thema, aber es ist vielleicht nicht mehr ganz so relevant wie noch vor 2-3 Monaten. Und was man auch noch anfügen kann, ist halt, dass die Ukraine in letzter Zeit ziemlich erfolgreich war im Drohnenbeschuss von russischen Energieeinrichtungen, also vor allem Öllager, Gaslager und so weiter. Und eine Zustimmung zu dieser Art von Feuerpause bedeutet natürlich auch, dass sie solche Schläge nicht mehr durchführen kann. Also man kann jetzt auch sich darüber Gedanken machen, wen, sozusagen für wen ist es nützlicher jetzt, so eine Feuerpause zu haben. Aber das nur so als Nebenbemerkung. Also für mich klingt das so, dass man auch hier eigentlich noch keine so richtige Übereinstimmung gefunden
also
hat.
Also es existiert, man macht sich gegenseitige Vorwürfe, aber dann gibt es wieder Wortmeldungen, wo man gar nicht weiß, ob es diese Vereinbarung Vereinbarung überhaupt gibt.
Ob es das schon gibt, ja, oder ob man sich da schon wirklich geeinigt hat im Detail auf die sozusagen, ja, ich weiß nicht, auf die Maßnahmen, auf die Objekte. Ja, und zu diesem jüngsten Vorschlag der Einstellung von Feindseligkeiten im Schwarzen Meer muss man vielleicht noch anfügen, dass da auch also Russland im Nachgang eben mehrere Forderungen gestellt hat, die erst erfüllt werden müssen, damit es dem zustimmen würde. Und dazu gehört jetzt mal grob gesagt eben auch der Abbau von bestimmten Sanktionen gegen bestimmte russische Entitäten und auch die Wiederverknüpfung dieser, also von Banken und Firmen, die eben für so Lebensmittelexport in diesem Bereich tätig sind, an das SWIFT-Abkommen. Und das ist jetzt nun etwas, das zum Beispiel der US-Präsident gar nicht entscheiden kann, sondern da geht es konkret um die Europäer. Und ja, also da kann man schon auch den Versuch darin sehen, so den, also vielleicht auch Trump dazu bewegen, hier Druck zu machen und auch wieder für weitere Missstimmung zwischen USA und Brüssel zu sorgen. Also ja, das steht ebenso auf sehr wackeligen Füßen und wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob dieses Abkommen wirklich zustande kommt.
Aber kannst du uns vielleicht noch kurz erklären, worum es da geht? Geht es da um Warentransport oder geht es da um Angriff an der Küste oder wirkliche Kriegsaktivitäten? Oder worum geht es im Schwarzen Meer? Was ist die Rolle vom Schwarzen Meer?
Ja, also in dem Abkommen würde es darum gehen, dass es also in erster Linie wäre, dass für die Handelsschifffahrt sozusagen relevant eben für also die Möglichkeit ungehinderter, ungestörter Warentransporte. Also das ist natürlich vor allem das Getreide. Getreideexporte sind jetzt für die Ukraine, aber auch für Russland relevant, dass die sozusagen ungehindert im Schwarzen Meer da also fahren können. Es gab ja da auch ein Abkommen früher schon zwischen der Ukraine und Russland, damals von der UN vermittelt. Aus dem ist Russland allerdings 2023 ausgestiegen. Und die jetzigen Forderungen, die Russland stellt, ähneln sehr denen, die es damals auch schon als Grund dafür angegeben hat, warum es ausgestiegen ist. Also man sah sich sozusagen benachteiligt in der wirtschaftlichen Aktivität. Von daher ist es wie eine Wiederauflage eigentlich alter Forderungen. Das ist die ökonomische Seite. Militärisch ist natürlich das Schwarze Meer relevant, wobei man auch sagen muss, dass im jetzigen russisch-ukrainischen Krieg es da zu keinen Seeschlachten kommt oder so. Aber das Schwarze Meer, das die Südgrenze der Ukraine markiert, ist natürlich ja in Sicherheitshinsicht relevant, weil von dort natürlich auch russische Angriffe kommen könnten. Allerdings ist es der Ukraine eigentlich jetzt also sehr gut gelungen, da die russische Präsenz, also die Marinepräsenz zu, also einerseits zu dezimieren durch Angriffe und eben aufgrund dieser fortgesetzten Angriffe eigentlich so aus dem Schwarzen Meer zu verdrängen oder an den Rand zu drängen, nämlich an die russische Küste. Insofern sind da die Aktivitäten eigentlich eher so rückgestellt, wenn man so will.
Jetzt sind die Gespräche ja eigentlich vorbei in Riad, sind alle abgereist sozusagen. Wie geht's denn jetzt weiter? Gibt's da neue Termine? Ist da was in Aussicht?
Zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch nicht klar. Die USA haben jetzt gesagt, sie werden die russischen Forderungen zu diesem Schwarzmeer-Deal überprüfen und dann würde man weitersehen. Aber natürlich ist das jetzt auch ein Schlag für also Trump, weil man da nichts Konkretes vorweisen kann. Ja. Es gibt jetzt noch keinen neuen Termin für Gespräche. Das ist noch offen.
Und wie schaut's in der Ukraine derzeit aus? Es war der Fokus sehr auf diesen Gesprächen, aber wie ist denn die Lage an der Front derzeit?
Also an der Front ist es, also kommt es gegenwärtig zu, also jetzt so im zentralen und im südlichen Bereich zu keinen großen Verschiebungen. Das russische Militär kommt schon seit einiger Zeit nicht mehr so richtig weiter. Im Norden sehen wir derzeit mehr Aktivitäten, zwar rund um die ukrainische Stadt oder in dieser Region Sumy und Kursk und Belgorod. Also dem russischen Militär ist ja eine weitgehende Zurückdrängung der ukrainischen Einheiten aus dem Gebiet Kursk gelungen. Allerdings hält die Ukraine noch immer ein schmales Territorium auf russischem, also Staatsgebiet. Demgegenüber gab es aber einen kleinen russischen Einfall in das ukrainische Gebiet Sumy, das auch dort gelegen ist. Und da, also kann man sagen, dass sich da sozusagen beide Seiten, also ja, so wie Art größere Scharmützel liefern. Und es gab einen ukrainischen Vorstoß, den man wohl so als Ablenkungsaktion sehen muss. in das russische Gebiet Belgorod, das ist das angrenzend an Kursk. Also das ist hier alles sozusagen im nördlichen Frontabschnitt, gibt es da Versuche, den anderen so in Schach zu halten und auch Kräfte zu binden. Das sind aber wirklich lokal begrenzte Offensiven, die jetzt keine übergeordnete Bedeutung haben. Was Russland derzeit wirklich sehr stark macht, sind Drohnenangriffe. Natürlich gehören die schon immer zum Repertoire dazu, aber wir sehen jetzt wirklich Drohnenschwärme in großer Zahl, also ich weiß nicht, 100, 120 Drohnen pro Nacht. Und da gibt es auch anscheinend eine neue Taktik, dass die in höherer Flughöhe fliegen und dann wie so hinabstürzen, wodurch es dann für die ukrainische Luftabwehr auch schwieriger ist, die abzufangen und dann natürlich auch große Schäden verursachen. Also dieser Luftkrieg geht eigentlich uneingeschränkt fort. Und man muss natürlich auch sehen, dass selbst wenn jetzt, ich weiß nicht, Kraftwerke oder andere Energieeinrichtungen ausgespart bleiben, jeder Schaden, der angerichtet wird, führt auch sehr oft in Folge natürlich zu Stromausfällen und Beschädigungen dieses Systems. Also es ist da schwer, eine klare Grenze zu ziehen.
Vielen Dank für deine Einschätzungen. Vielen Dank.
Danke, Clemens.
Und was sich beim Gipfel in Paris am Donnerstag im Detail getan hat, das lesen Sie natürlich unter diepresse.com. Die jüngsten Texte von Jutta Sommerbauer finden Sie in den Shownotes, etwa den gestrigen Leitartikel mit der Überschrift »Trumps Blitzfrieden für die Ukraine ist eine Illusion«. Falls Sie das nicht schon längst getan haben, hier noch eine Einladung, unseren Presse-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl zu abonnieren. Das würde uns sehr freuen. Und damit sage ich, Clemens Patek, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.